Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Monika Dittrich. Guten Morgen. Vergeben und vergessen, was eine deutsche Ordensschwester in Chile zur sexuellen Gewalt in ihrer Kirche sagt. Beten und kämpfen, was Garnisonkirchen über die deutsche Vergangenheit erzählen. Und herrschen und feiern, wie Mohammed VI. Seit 20 Jahren Marokko regiert, auch als Religionsführer. Das sind jetzt unsere Themen bei Tag für Tag. Und damit herzlich willkommen zu den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die deutsche Missionarin und Ordensschwester Caroline Meyer lebt seit mehr als 50 Jahren in Chile. Dort hat sie das Hilfswerk Cristo Vive aufgebaut, eine Organisation, die sich mit Hilfe von Spenden zum Beispiel um bedürftige Kinder und Jugendliche kümmert. Schwester Caroline war im Herbst in einem Dokumentarfilm der ARD zu sein. Seither allerdings steht sie in der Kritik. Denn in dem Film mit dem Titel Meine Täter, die Priester, geht es neben anderen um Peter R., der als Priester zahlreiche Kinder und Jugendliche zu sexuellen Handlungen genötigt hat. Mit diesem Mann ist Schwester Caroline seit Jahrzehnten persönlich bekannt und in dem Film vermittelt sie nach Ansicht vieler Zuschauer den Eindruck, ihn in Schutz zu nehmen und seine Taten zu verharmlosen. Viele Unterstützer ihrer Hilfsorganisation sind empört, Spender sind bereits abgesprungen. Kürzlich ist Schwester Caroline durch deutsche Kirchengemeinden gereist. Dort musste sie sich kritischen Fragen stellen. Viktoria Eglau war für uns dabei.
Ein Sommersonntag im Berliner Stadtteil Lichterfelde. Im Gottesdienst der evangelischen Johannesgemeinde ist heute die katholische Ordensschwester Caroline Meyer zu Gast. Meyer, die in Chile das ökumenische Sozialwerk Cristo Vive aufgebaut hat, wird seit vielen Jahren von der Johannesgemeinde unterstützt. An diesem Morgen steht die zierliche, energische 76-Jährige in dem lichten, runden Kirchenraum und predigt.
Alles in der Kirche, dieses Herrn Jesu, diese Gemeinschaft zwischen mir mit ihm, alle zusammen. Und was eint uns? Alle sind wir Jüngerinnen und Jünger Jesu.
Caroline Meyer erzählt der Gemeinde von der Arbeit ihrer Stiftung, die in Chile und Bolivien Kindergärten, Berufsschulen und Gesundheitszentren unterhält, in Peru auch ein Frauenhaus. Über die in Chile gedrehte Missbrauchsdoku, die Meyer genauso wie deutsche Kirchenobere vor dem Fernsehpublikum in keinem guten Licht dastehen ließ, spricht die Ordensschwester nicht. Nach dem Gottesdienst bei der Kollekte zugunsten von Cristo Vive füllen sich die Klingelbeutel rasch mit Scheinen. Die Gemeindemitglieder scheinen entschlossen, Caroline Meyer weiter zu unterstützen. Wegen der ARD-Doku seien manche deutsche Spender abgesprungen, räumt die Vorsitzende des Vereins Cristo Vive Europa, Gabi Braun, ein, die Caroline Meyer begleitet. Aber...
Also wenn Sie nach dem Spendenaufkommen fragen, hat das letzte Jahr 2018 keinen Unterschied gegeben zu den vorherigen Jahren. Im Gegenteil, wir haben uns sogar noch gesteigert in diesem Jahr.
Abzuwarten bleibt, ob dies auch im laufenden Jahr 2019 der Fall sein wird. Cristo Vive hofft, dass die sozialen Projekte in Lateinamerika nicht gefährdet werden. Für die Stiftung und den deutschen Verein hatte die TV-Reportage eine Art Erdbeben ausgelöst. Unterstützer, Mitarbeiter und Freiwillige wollten von Caroline Meyer wissen, wie sie zum Problem des sexuellen Missbrauchs durch Kirchenangehörige steht und speziell zu Peter R. Die Doku beleuchtet Meyers Kontakte zu diesem ehemaligen Jesuitenpater, der am Berliner Canisius-Kolleg in den 1970er und 80er Jahren Schüler sexuell misshandelte. In dem Film erzählt eine mit der Missionarin bekannte Chilenin, Peter R. habe sie und ihre Schwester nach Deutschland eingeladen und dort sexuell bedrängt. Caroline Meyer selbst lässt in der Doku eine klare Distanzierung von dem Pater und seinen Taten vermissen. Nach der Ausstrahlung drückte die Ordensschwester in einem Rundbrief Bedauern aus. Sie habe einen Fehler gemacht und sich nicht eindeutig genug auf die Seite der Opfer gestellt.
Dass ich wirklich immer auf der Seite der Opfer gestanden habe, das ist für mich gar keine Frage. Nicht erst jetzt, sondern mehr oder weniger, wenigstens 45 Jahre lang, dass ich dauernd mit Opfern konfrontiert bin und immer an der Seite der Opfer stand.
Sagt Caroline Meyer jetzt, rund ein halbes Jahr später. Ihre Stiftung Christo Vive begleite seit langem Opfer von Gewalt und Missbrauch. Bei dem Interview für den Fernsehfilm habe es für sie keine Möglichkeit gegeben, von diesem Engagement zu erzählen, beklagt die Ordensschwester gegenüber dem Deutschlandfunk. Zum konkreten Fall der zwei Schwestern aus einem chilenischen Armenviertel, die sich während ihres Aufenthalts bei Peter R., dessen Zudringlichkeiten er wehren mussten, sagt Meyer, sie habe diese Reisen nicht vermittelt und erst später davon erfahren. Und diejenige der Schwestern, die in der Doku zu Wort kommt, habe mittlerweile beim deutschen Konsulat in Chile zu Protokoll gegeben, dass sie keinen Missbrauch durch den Pater erlitten habe. Wozu Caroline Meyer steht, ist, dass sie mit dem Pater auch dann in Verbindung blieb, als 2010 dessen am Canisius-Kolleg begangene Missbrauchstaten öffentlich bekannt wurden.
Ich habe nie den Kontakt unterbrochen mit Peter. Ich habe ihn auch 2010, als er dann nach Chile kam, habe ich ihn zur Rede gestellt. Und meine Einstellung ist nicht, dass man jemanden dann jetzt verdammt. Er ist Täter. Und als solcher, so kann ich auch mit ihm reden. Und immer lade ich die Täter ein, ihren Missbrauch einzugestehen. Mein Leben ist sehr komplex in diesen Situationen für die Allgemeinheit. Also ich werde nicht jemanden verlassen, weil er einmal eine Untat getan hat. Ich werde versuchen, dass er es eingesteht, dass er um Verzeihung bittet, dass er wieder gut macht.
All das jedoch hat Peter R. bis heute nicht getan. Im vergangenen Jahr sprach ihn das Kirchengericht des Erzbistums Berlin des Missbrauchs an Minderjährigen in 8 Fällen schuldig. Im Mai dieses Jahres bestätigte der Vatikan das Urteil. Caroline Meyers Dialog mit dem Täter steht für sie selbst im Einklang mit ihrem Glauben, mit ihrer christlichen Berufung. Doch Matthias Katsch von der Missbrauchsopferinitiative Eckiger Tisch, der Schwester Caroline seit einem freiwilligen Einsatz bei Christo Vive kennt, meint, bei einer solchen Haltung zum Täter bleiben die Opfer auf der Strecke.
Was man an Caroline zeigen kann und was eben sehr deutlich wird, ist diese Unfähigkeit von Kirche, sich von Tätern abzugrenzen, die man als Mitbrüder oder als Teil der Kirche wahrnimmt. Was nicht funktioniert, ist, dass ich den Täter freundschaftlich im Blick behalte und gleichzeitig mich den Opfern zuwende. Beides geht nicht. Ich muss mich dann entscheiden. Und dass Täter sich in der katholischen Kirche so ausbreiten und so zu Hause fühlen konnten, hatte auch damit zu tun, dass viele wohlmeinende Menschen, und dazu würde ich Caroline auf jeden Fall zählen, alles getan haben, um diese Täter nicht auszugrenzen.
Caroline Meyer blieb nicht nur mit Peter R. im Gespräch, ihre Stiftung leitete auch jahrelang seine Geldüberweisungen an bedürftige Menschen in Chile weiter.
Also ich habe lange darüber nachgedacht, auch darüber gebetet. Ich weiß, es geht ja nicht um uns, es geht um die Menschen dort vor Ort. Ich habe dann auf Bitten der Christo Vive Europa den Peter gebeten, dass er die Spenden auf eine andere Form überweist.
Das geschah im November 2018 nach der Ausstrahlung von Meine Täter, die Priester. Ihre Stiftung selbst sei nie finanziell von dem Pater unterstützt worden, versichert Caroline Meyer. Als weitere Reaktion auf die Doku hat Christo Vive die Antimissbrauchsprävention in seinen Einrichtungen auf den Prüfstand gestellt, wie die deutsche Vereinsvorsitzende Gabi Braun berichtet. Matthias Katsch von der Opferinitiative Eckiger Tisch, der mit dem ARD-Fernsehteam nach Chile reiste, betont, seine Absicht sei nicht gewesen, dass die verdienstvolle Arbeit der Stiftung Christo Vive in Mitleidenschaft gezogen werde. Er wolle vielmehr, dass dieser Fall zu mehr Missbrauchsprävention in allen Entwicklungshilfeprojekten führe, die Spenden aus Deutschland erhalten.
Dass in Zukunft Zuwendungsgeber aus Deutschland, auch im kirchlichen Raum, auch bei kleineren Stiftungen und Initiativen, sicherstellen, dass in den Einrichtungen, die sie unterstützen, das Thema sexuelle Gewalt als Risiko wahrgenommen und adäquat, also mit entsprechenden Schutzkonzepten, adressiert wird.
Die Missionarin Caroline Meyer in der Kritik, Viktoria Eglau, berichtete. Musik Der preußische König Friedrich Wilhelm I. ließ im 18. Jahrhundert in Potsdam die Garnisonkirche bauen. Für seine Soldaten, für Angehörige des Hofes, aber auch für die Zivilgemeinde. Die Barockkirche galt mit ihrem 90 Meter hohen Turm als Wahrzeichen der Stadt. Im Zweiten Weltkrieg wurde sie schwer beschädigt und in der DDR schließlich gesprengt und beseitigt. Derzeit wird sie wieder aufgebaut, was umstritten ist, denn die Kirche war auch ein Symbol des preußischen Militarismus und des Naziregimes. Es gibt noch mehr von diesen Soldatenkirchen in Deutschland, zum Beispiel in Wilhelmshaven. Auch dort wird über die historische Verzahnung von Staat, Militär und Kirche nachgedacht. Michael Hollenbach berichtet.
Betritt man die Wilhelmshavener Christus- und Garnisonkirche, fällt der Blick schnell auf das Altarbild. Das offene Meer mit einem wolkenfarbenen Himmel und in der Mitte ein weißes Kreuz. Das Bild des Hamburger Künstlers Hugo Schnaas-Ahlqvist erinnert an die Seeschlacht am Skagerrak im Sommer 1916.
Viele Schiffe landen hier in Wilhelmshaven, bringen ihre Toten, bringen ihre Verletzten mit und das hat die Stadt geprägt. Und man hat dann 10 Jahre später dieses Bild aufgehängt. Als Erinnerung an die Schlacht.
Erläutert Pastor Frank Morgenstern und erinnert an einen seiner Vorgänger, den Militärdekan Friedrich Ronneberger, der das Bild 1926 auf seine Art interpretierte.
Der Pastor hat damals gesagt, 8000 englische, 2000 deutsche Soldaten, das kann doch nicht vergeblich sein. Sie alle sind bei Gott aufgehoben. Und der zweite Satz, der dahinter steht, ist, denkt an Skagerrak. Damals haben wir, die Deutschen, die heute ja so ein bisschen nicht so wissen, wo es hingeht, 1926, wir haben damals gesiegt. Das war ein Siegeszeichen. Und das ist schon besonders, dass man ein Siegeszeichen militärischer Art in diese Kirche hängt.
Mit Verweis auf das Altarbild wurde 1957 ein für die Zeit typisches Gedenkmal in der Kirche errichtet.
Über dem sogenannten Mahnmal steht die Schrift, Sie alle starben für Ihr Vaterland. Das steht hier unkommentiert seit 60 Jahren hier.
Vor 2 Jahren hat die Kirche mit der Ausstellung mit Schwert und Talar die enge Beziehung zwischen Kirche und Militär kritisch reflektiert und auch das Mahnmal in den Blick genommen.
Und wir haben es tatsächlich im Rahmen dieser Ausstellung kommentiert, indem wir einen Punkt und ein Fragezeichen gesetzt haben. Sie alle starben, Punkt. Das ist Fakt. Und darum gilt es zu trauern. Für Ihr Vaterland, Fragezeichen. Für was sind die Menschen gestorben?
Pastor Frank Morgenstern ist Pazifist. Er hinterfragt die Logik des Krieges, die Logik des Militärs. Das wäre in früheren Zeiten undenkbar gewesen. Gerade die evangelische Kirche stand fest hinter dem preußischen Staat und seinem Militär. Als Friedrich Wilhelm I. Anfang des 18. Jahrhunderts teilweise gewaltsam Soldaten aus ganz Europa für das preußische Militär rekrutierte, kam dem Protestantismus und den ersten Garnisonkirchen eine besondere Bedeutung zu, erläutert der Publizist Matthias Grünzig.
Diese Garnisonkirchen hatten eigentlich die Hauptaufgabe, dieser Armee eine gewisse Disziplin beizubringen, also einen gewissen Gehorsam, einen gewissen Kampfgeist. Und Religion war der Versuch, also diese Soldaten im Sinne einer effektiven Kriegsführung zu disziplinieren.
Protestantismus war quasi Staatsreligion. Alle Soldaten hatten zum evangelischen Gottesdienst zu erscheinen, sagt Jobst Reller, Militärpfarrer im niedersächsischen Munster.
In Preußen im Militärkirchenrecht war es so geregelt, dass alle Soldaten zum Standortgottesdienst des lutherischen Militärpfarrers zu gehen hatten, auch die jüdischen Soldaten. Man kann sich fragen, warum. Ich vermute, dass das deswegen gemacht wurde, weil das Luthertum als das obrigkeitshörigste Christentum galt und dass man auf diese Weise den Gehorsam der Soldaten gestärkt sehen wollte.
Zumal gerade in Preußen im 19. Jahrhundert das Verhältnis zum Katholizismus sehr angespannt war. Vor allem während des Kulturkampfes der 1870er und 80er Jahre warf die politische Führung des Deutschen Reiches den Katholiken vor, sich eher an Rom als an Berlin zu orientieren. Katholische Soldaten wurden als unsichere Kantonisten dargestellt. Dagegen war die Nähe zwischen Staat und Protestantismus allein dadurch gegeben, dass der preußische König bzw. deutsche Kaiser bis 1919 zugleich Oberhaupt der protestantischen Kirche war. Der Historiker Stefan Huck ist Leiter des Deutschen Marinemuseums in Wilhelmshaven.
Es gab ja durchaus eine große Nähe zwischen der Kirche und dem Staat, der sich auch etwa im Gottesgnadentum schon ausdrückt, der sich aber auch darin ausdrückt an Sinnsprüchen, wie sie hier teilweise auch in der Kirche zu sehen sind, Gott mit uns. Also die Tatsache, dass das Militär für eine gerechte Sache eingesetzt wird und dafür sich des Schutzes des Allmächtigen gewiss sein kann.
Diese Theologie wurde sonntags auch in den Gottesdiensten der Garnisonkirchen vermittelt, erläutert Matthias Grünzig.
Also es waren erstmal relativ schlichte Predigten. Sie richteten sich ja an die einfachen Soldaten. Also es waren meistens ja nicht unbedingt so hochgebildete Intellektuelle, die dort das Publikum darstellten, sondern es waren einfache Soldaten und es war teilweise auch sehr holzschnittartig. Der Kaiser wurde natürlich extrem verherrlicht. Die Soldaten wurden auf den bedingungslosen Gehorsam gegenüber dem Kaiser eingeschworen.
Die Garnisonkirchen waren lange Zeit nur den Soldaten und ihren Angehörigen vorbehalten. Das Militär lebte damals in einer Art Parallelwelt, sagt Stefan Huck.
Also die Militärbevölkerung bildete im 18., 19. Jahrhundert eben eine eigene gesellschaftliche Gruppe, die auch nur bedingt der zivilen Gerichtsbarkeit und der zivilen Obrigkeit unterstand. Und sie bildeten eben auch in Glaubensdingen eine eigene Gruppe.
Mit Stolz trugen die Soldaten nicht nur zum Gottesdienst ihre Uniform.
Das ist ja ohne dies ein Phänomen, was wir sogar noch in der frühen Bundeswehr hatten, was eigentlich erst so eben mit dem Epochenjahr 1968 als Symboljahr so langsam sein Ende findet, dass die Uniform des Soldaten im Grunde genommen den Festtagsanzug völlig ersetzte. Und im 19., frühen 20. Jahrhundert dürfte es für einen Soldaten anders als heute eigentlich keine Frage gewesen sein, in welchem Anzug er etwa heiratete oder seine Kinder zur Taufe trug oder dergleichen. Das fand alles in Uniform statt.
In den älteren Garnisonkirchen finden sich oft viele Hinweise auf die deutsche Militärgeschichte. So auch in Wilhelmshaven. An den Wangen der Kirchenbänke prangen die Wappen bedeutender Schiffe vergangener Zeiten, inklusive der U-Boot-Flotte. 9 Marmortafeln erinnern an Soldaten, die zwischen 1856 und 1911 bei Schiffsunglücken oder militärischen Auseinandersetzungen in den Kolonien starben. So auch 1904 bei der Niederschlagung des Herero-Aufstandes auf dem Gebiet des heutigen Namibia. Pastor Frank Morgenstern weist auf die Steintafel, auf der die Namen der verstorbenen deutschen Soldaten eingraviert sind. Über der Tafel hat die Gemeinde eine Scheibe aus Plexiglas angebracht, auf der ein Zitat von einem Herero-Krieger zu lesen ist.
Wenn sie an einen Sandbrunnen kamen und es gab Wasser, dann tranken die Krieger. Die Frauen tranken nicht, damit die Krieger Kraft hätten zu kämpfen. Und wenn sie Hunger hatten, sagten die Männer zu den Frauen: Das Kind kann ruhig sterben. Ich muss aus seiner Brust die Milch saugen, denn ich kann nicht anders, damit ich kämpfen kann.
Während bei dem Aufstand und dem anschließenden Völkermord rund 60.000 Herero und Nama getötet wurden, kamen auf deutscher Seite 1.500 Soldaten ums Leben.
Und wenn man jetzt sozusagen auf die deutsche Tafel gucken will, dann muss man durch diese Schrift gucken. Und wir wollen damit sagen, es gibt immer zwei Sichtweisen davon. Nichts ist eindeutig, sondern es gibt mindestens zwei, wenn nicht viel mehr Sichtweisen.
Während bis 1945 rund 100 Gotteshäuser als Garnisonkirchen allein dem Militär dienten, gibt es heute bundesweit noch 10 Garnisonkirchen. Allerdings, ähnlich wie in Wilhelmshaven die Christus- und Garnisonkirche, sind sie längst keine Militärkirchen mehr, sondern verstehen sich als Anlaufpunkt für alle evangelischen Christen und oft auch für die Touristen.
Michael Hollenbach berichtete. Marokko feiert heute seinen König Mohammed VI. Das alljährliche Thronfest wird dieses Mal besonders groß begangen, denn es ist das 20. Jubiläum seiner Regentschaft. Der marokkanische König ist nicht nur politischer Führer seines Landes, sondern auch religiöses Oberhaupt. Jens Borchers.
Gott gebe unserem Herrn ein langes Leben, das rufen Bedienstete des Palastes und verbeugen sich tief vor Mohammed dem VI. So geht das jedes Jahr beim Thronfest in Marokko. Dazu gehört auch der Treueschwur marokkanischer Würdenträger, die die Hand des Königs küssen. Marokkos König hat auch im 21. Jahrhundert eine ungeheure Machtfülle. Er ist Staatschef, Oberkommandierender der Armee und Religionsführer der marokkanischen Muslime. Vor 20 Jahren, bei seinem Amtsantritt, hatte Mohammed der VI. Für seinen gerade verstorbenen Vater gebetet.
Möge Gott unserem lieben Verstorbenen Frieden und Barmherzigkeit gewähren, ihm das Paradies öffnen und ihn auf eine Ebene mit den Aufrichtigen, den Propheten, den Gläubigen, den Märtyrern und den Guten heben.
Jetzt saß der Nachfolger des Verstorbenen da vor den Augen der Nation. Er wirkte fast schüchtern. Ein schmaler, ernster, junger Mann, 36 Jahre alt, auf dessen Schultern jetzt die ganze Verantwortung lastete. Der neue König übernahm einen Staat mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten und krassen sozialen Unterschieden. Als er vor 20 Jahren König wurde, versprach er, Marokko zu modernisieren. Erfolgreiche Containerhäfen, das größte Solarkraftwerk der Welt, Autobahnen, Industrieansiedlungen, all das ist in den vergangenen 20 Jahren entstanden. Der König habe vieles angeschoben, sagt Omar Asiman, ein langjähriger Berater des Königs der französischen Nachrichtenagentur AFP, und fügt hinzu: Alles, was nicht perfekt ist, was noch zu tun bleibt, was unzulänglich ist und nicht funktioniert, das lässt uns nicht kalt. Immer noch kann fast ein Drittel der Bevölkerung nicht lesen und schreiben. Immer noch leben 4% der Menschen in Armut. Die Arbeitslosigkeit liegt, offiziell jedenfalls, bei 10%. Bei den jungen Menschen aber sehr viel höher. Marokko hat auch eine Regierung. Aber diesen Politikern traut kaum jemand über den Weg. Umfragen belegen das immer wieder. Deshalb erwarten viele, der allmächtige König werde alles richten. Bisher jedenfalls. Genau das scheint sich aber zu verändern. Im Internet und in den sozialen Medien sehen, hören und lesen viele Marokkaner, wie es in anderen Ländern aussieht. Vor allem viele junge Menschen vergleichen das mit der Lage zu Hause. Nicht genug Jobs, eingeschränkte Freiheiten, ein autoritärer Staat. Der Wirtschaftswissenschaftler Najib Axbi glaubt, die Stimmung bei den jungen Menschen habe sich verändert.
Seit etwa einem Jahr sind Tabus gebrochen worden. Die Sprache, die Worte, die benutzt werden, das hat sich verändert. Selbst 2011, bei den Demonstrationen damals, haben sie nur die Berater des Königs kritisiert, aber nicht den König selbst. Jetzt aber wird die Monarchie an sich in Frage gestellt.
Denn viele in der Bevölkerung erwarten, dass die sozialen Ungleichgewichte, das miserable Bildungs- und Gesundheitssystem, dass die Arbeitslosigkeit wirkungsvoll bekämpft werden. Deshalb sagt der Publizist Mustafa Sehimi: Es gibt ein Marokko der Jahre 2030 oder 2035. Das muss definiert werden. Und das wäre in Marokko eindeutig Sache des Königs. Er ist Staatspräsident, Armeechef und religiöses Oberhaupt der marokkanischen Muslime. Von so viel Macht erwarten die Menschen zumindest Hoffnung, eigentlich aber vielmehr schnelle Lösungen für die sozialen Schieflagen im Land. Nicht zuletzt deshalb werden sie bei den alljährlichen Thronfesten immer wieder rufen: Gott gebe unserem Herrn ein langes Leben.
Vor 20 Jahren bestieg Mohammed der VI. Den Thron als König und Religionsführer in Marokko. Jens Borchers berichtete. Und das war Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Hier folgen jetzt gleich die Nachrichten und dann meldet sich Christian Flotow mit der Sendung Sprechstunde. Dort geht es heute unter anderem um Blasenprobleme bei Männern und Frauen. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.